Ihr lieben Geschwister hier in Riedlingen, seien Sie ganz herzlich gegrüßt, die Sie heute Morgen hier sind, aber auch die, die elektrisch diesen Gottesdienst zu Hause mitverfolgen. Das ist ja etwas Neues. Ich habe am 5. April das erste Mal nur vor einer Kamera Gottes Wort verkündigt und wurde dann in die Häuser gebracht von dieser Kamera. Und wir sind dankbar, dass wir heute Morgen auch bewahrt die 160 Kilometer hierher zu Ihnen nach Eichenau gekommen sind. Unterwegs haben wir auch einmal ein helles Licht gesehen, obwohl es in der Bibel heißt, um den Abend wird es Licht sein, im prophetischen Wort. Aber heute Morgen hat uns schon ein Licht begrüßt, weil wir wahrscheinlich 10 Kilometer zu schnell durch einen Ort gefahren sind. Aber das soll uns nicht davon abhalten, jetzt zu hören auf Gottes Wort. Und ich lese aus dem Johannesevangelium im 16. Kapitel Ihnen ein paar Verse, und zwar die Verse 5 bis 15. Christus spricht: Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns geworden. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist für euch gut, dass ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. Um die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Um die Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht sehet. Um das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verklären, denn von den Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von den Meinen nehmen und euch verkündigen. Kehr, o Jesu, bei uns ein, komm in unsere Mitte. Wollest unser Lehrer sein, hör der Demut bitte, deines Wortes stille Kraft, sie, die neue Menschen schafft, bilde Herz und Sitte. Amen. Ihr lieben Geschwister im Herrn, als ich so in die Pubertätszeit kam, haben meine Eltern angefangen, in den Urlaub zu fahren. Ich hatte noch eine alte Großmutter zu Hause und die musste versorgt werden in dieser Zeit. Und dann hat mir die Mutter einen ellenlangen Zettel geschrieben: Am Samstag bitte der Oma eine neue Schürze hinrichten und die Läden runter machen, wenn die Sonne zu stark scheint, und was alles so zu beachten ist, wenn eine Hausfrau für 14 Tage weggeht. Und ich war dankbar, dass ich das alles hatte und konnte das befolgen und habe das eingehalten. Und ich habe dann auch gewusst, wer sich verabschiedet, der gibt eben gute Ratschläge. Und so hat es unser Herr auch gemacht. Er gibt von Johannes 15 bis Johannes 17 seinen Jüngern gute Ratschläge. In den Abschiedsreden, die er hält. Er bereitet seine Jünger vor auf die Zeit, wann er nicht leiblich bei ihnen ist. Also, wenn wir es heilsgeschichtlich ausdrücken, auf die Zeit zwischen der Himmelfahrt und der Entrückung der Gemeinde, wie sie in 1. Thessalonicher 4 in den Versen 13 bis 18 geschrieben steht. Und wir könnten uns sicher fragen, warum ist der Herr nicht selbst auf dieser Erde geblieben? Warum konnten die Jünger nicht mehr täglich mit ihm unterwegs sein? Auge in Auge mit ihm reden, nicht? Manchmal hängen wir an diesem Leben so mit seinen Vorzügen, dass wir gar nicht mehr merken, wo wir eigentlich hingehören. Deshalb habe ich meinem Essplatz gegenüber zu Hause in unserem Esszimmer ganz oval, ganz groß den Vers hängen. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und der Vers hat noch einen zweiten Teil. Dann wird euch solches alles zufallen. Das, nachdem die anderen ein Leben lang trachten, fällt uns dann automatisch zu. Aber wir sind nicht in unserer Heimat geboren, sondern wir sind außerhalb unserer Heimat geboren, hier auf dieser Erde und auf dieser Welt, und wissen oft gar nicht mehr, wo und was unsere eigentliche Heimat ist. Und unser Herr sieht dies mit seinen Augen, und darum ist er auch wieder in seine Heimat, in die Ewigkeit Gottes zurückgegangen. Und doch lässt er, wie meine Eltern das auch so gemacht haben, mit dem Zettel seine Jünger nicht allein. Er verspricht ihnen den Heiligen Geist als seinen Vertreter. Und wir wollen heute Morgen an unser Wort, wo viel vom Heiligen Geist die Rede ist, drei Fragen stellen. Warum kommt der Heilige Geist? Ihr Lieben, Jesus sagt uns sehr deutlich, dass das eine dunkle Zeit sein wird ohne ihn. Dass es keine Zeit des Friedens ist. Und das Christsein, und das wissen wir hier in unserer Gemeinde und auch in meiner Gemeinde zu Hause sehr wohl, dass Christsein kein Spaziergang ist. Und dass, wenn ich Christ werde, nicht alle meine Probleme erledigt sind. Ich sage immer wieder, meine, die haben erst angefangen, als ich Christ geworden bin, wo man sich auseinandersetzen musste mit der Welt in einem und mit der Welt um einem herum. Die haben erst angefangen. Und jeder, der predigt, wenn du Christ wirst, dann kommst du zur Ruhe und zum Frieden, und dann kommt der Heilige Geist, und dann hast du eine seltsame Wärme in deinem Leben und in deinem Herzen, und dann hast du emotional immer eine Hochstimmung und schreist Halleluja, und dann der lügt. Wer so etwas verkündigt, der lügt, liebe Geschwister, damals und heute. Wir wissen, bald wurde die erste Gemeinde verfolgt, wurden die Apostel zum großen Teil hingerichtet, einige verbannt. Die Zeit ohne Jesus, das ist eben keine Zeit, in der Frieden und Gerechtigkeit regieren und in der die Schöpfung bewahrt wird, wie das so gerne wollen wir wollen, und der Humanismus ist oft propagiert überall, dass man sagt, ja, wir müssen nur den Menschen ein wenig zum Guten erziehen, und dann wird er gut, und dann kann er diese Welt zu einer Entwicklung führen, in der alles in Ordnung kommt, nicht? Wir nennen das im theologischen Sprachgebrauch präsentische Eschatologie, wo wir also in dieser Zeit und Welt dafür sorgen wollen, dass wir selber sozusagen das Reich Gottes unter uns aufbauen und schaffen, nicht? Wir brauchen dafür, für das, natürlich keinen Geist Gottes. Aber es ist auch keine Zeit, wo Jesus nicht mehr da ist, wo wir alle Leute davon überzeugen können, dass Jesus der Herr ist. Auch wenn wir dies so gerne täten, wenn ich früher Besuche gemacht habe, da bin ich manchmal an Haustüren gekommen und da stand da außen drauf, sie brauchen uns nichts verkaufen und sie brauchen uns nicht überzeugen und wir gehen in keine Sekte. Und dann stand auch oft der Satz da, und sie brauchen uns nicht zu bekehren. Ja, wenn ich dann hineingekommen bin, und dann habe ich schon einen Satz gehabt zum Einsteigen in das Gespräch, habe ich gesagt, Sie haben da draußen stehen, ich brauche sie nicht zu bekehren. Oh, das haben wir nicht wegen Ihnen gemeint, Herr Pfarrer, das ist wegen der Sekte und wegen, was weiß ich, wegen wem alles. Habe ich gesagt, nein, ich habe das schon auf mich bezogen, wenn Sie da schreiben, Sie brauchen mich nicht zu bekehren, denn ich kann Sie ja gar nicht bekehren. Auch wenn ich das wollte, kann ich das nicht. Das kann nur der Geist Gottes tun. Ich habe auch oft zu Trauernden gesagt, ich kann Sie nicht trösten, aber ich kenne jemanden. Der kann sie trösten. Und von dem will ich Ihnen jetzt ein Wort sagen. Und ich habe gesagt, ich kenne jemanden und der kann sie bekehren. Und von dem möchte ich Ihnen heute Morgen ein Wort sagen. Da brauchen wir den Geist Gottes, um glauben zu können. Es steht auch hier in den Abschiedsreden sehr deutlich, er macht Jesus groß, dieser Geist. Wir leiden ja heute oft, liebe Geschwister, es ist eine Not in unseren Gemeinden an einer Jesus-Vergessenheit des Namens Jesu. Und ich reg mich immer auf, wenn dann gebetet wird, guter Gott oder Gott, ja, wenn ich jetzt mit dem Frank Lehmann rede oder mit sonst irgendjemand, dann sage ich ja auch nicht Mensch. Ja, wenn jemand einen anspricht mit Mensch, meine Mutter auf jemand geladen war, dann hat sie gesagt, Sie hören Sie mal. Ja, Sie hören Sie mal. Aber das ist keine höfliche Anrede. Normalerweise sagt man Herr sowieso oder Herr Baumgärtner oder Willi oder wie auch immer. Wir haben einen Namen. Und Gott hat einen Namen, in dem er konkret geworden ist. Und das ist Jesus. Und wir brauchen Jesus. Und deshalb ist es so gefährlich, wenn wir diesen Namen Jesus vergessen. Und es ist auch ein Stück Endzeit, dass dieser Name wenig erwähnt wird und in Vergessenheit gerät. Ja, und mancher, der sagt, warum haben es die Frommen immer mit Jesus? Ja, weil Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das habe ich hinten am Auto draufstehen, dass das jeder lesen kann. Nicht einen neutralen Fisch, wo man nicht weiß, ob das die Nordsee ist oder sonst irgendwas, sondern ich habe einen Bibelspruch drauf. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist der Weg zu Gott und das ist der einzige Weg zu Gott. Und das unterscheidet uns von allen anderen, dass Jesus der Weg zu Gott ist, ihr Lieben. Und das macht der Heilige Geist Gottes groß, denn in der Bibel steht auch dieses Wort, Korintherbrief. Niemand kann Jesus einen Herrn heißen. Wir können schon von Jesus reden als Rabbiner und als Lehrer Israels und so weiter. Aber wir können Jesus nicht einen Herrn heißen ohne den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der hat noch nie in die Welt gepasst. Ich habe mich im Internet mal mit einem rumdiskutiert und der hat gesagt, wissen Sie, zu Deutschland passt Jesus nicht. Deutschland passt da nicht. Das ist eine Wüstenreligion und wie der Islam und das Judentum, das passt zu uns nicht. Und da habe ich ihm zur Antwort gegeben, du hast recht, Jesus passt zu uns nicht. Der passt weder zu England, noch zu Frankreich, noch passt er zu Deutschland, noch passt er zu Amerika. Der passte nicht einmal zu seinem eigenen Volk Israel, selbst die haben ihn zum Tod verurteilt. Der passt nur in ein Herz hinein, in dein Herz hinein. Dort will er wohnen im Heiligen Geist. Und das bewirkt der Heilige Geist, dass ich plötzlich Jesus zum Herrn habe, dass ich ihn Herrn nennen kann und durch ihn zu Gott finde. Wissen Sie, der Heilige Geist ist kein Selbstzweck. Deshalb habe ich mich gefreut, dass wir heute ein Lied gesungen haben, kein traditionelles Pfingstlied, O komm, du Geist der Wahrheit oder so ein anderes. Die sind zwar alle gut, aber sie beten alle den Heiligen Geist an. Ja? Der Heilige Geist will nicht selbst verherrlicht werden, sondern er will uns, Jesus und den Vater in uns verherrlichen. Und diesen Geist, sagt Jesus, schickt er uns. Und er hat noch in keine Zeit hineingepasst, der Heilige Geist, und in kein Volk hineingepasst. Der passt nur in ein Herz hinein. Und da werde ich dann verändert und der passt nie zu den gesellschaftlichen Bedingungen der Zeit. Da war vor 100 Jahren ein preußischer Stabsoffizier, schon 110 Jahre her mittlerweile, und den hat ein anderer Offizier beleidigt. Ja, und er war Christ, der Stabsarzt. Ja. Und was hätte der normalerweise damals tun müssen? Nach den damaligen gesellschaftlichen Regeln hätte er den Beleidiger zum Duell fordern müssen. Das hat die Offiziersehre verlangt. Und das hat er nicht getan, weil er Christ war, der Heilige Geist in ihm regiert hat. Und dann wurde er aus der Armee ausgestoßen. Und heute bekommen wir ja anderen Gegenwind in unserer Zeit. Da werden wir nicht aus Armeen ausgestoßen, aber wenn wir die biblische Schöpfungsordnung propagieren, dann sind wir plötzlich Feinde, homophob, Feinde der Genderbewegung, Feinde des Feminismus, der übrigens äußerst antiweiblich ist, weil er die Frau zum Mann machen will. Das ist gar nicht weiblich, sondern das ist genau das Gegenteil. Dann sind wir plötzlich Menschen, die das Volk verhetzen wollen, die ja uns fast unter den Paragraphen der Volksverhetzung gefasst werden. Es gibt ja viele Leute, die da gegenwärtig Nöte haben, auch Pfarrer Latzel in Bremen. Ich nenne nur stellvertretend einmal diesen Namen, auch weil er den Absolutheitsanspruch Jesu sicher mit etwas saloppen Worten, aber auch gegen die anderen Religionen und den anderen Religionen gegenüber verteidigt hat. Wir erleben, wie uns der Eiswind entgegenkommt, dass wir nicht mehr missionarisch tätig sein dürfen, dass uns verboten wird, in Schulen Gideon-Bibeln zu verteilen. Und jeder hat da schon sicher seine eigenen Erfahrungen gemacht. Auch ich habe sie schon gemacht, nicht? Wenn wir nicht danach fragen, was die Mehrheit tut und was die Soziologen und die Psychologen und die Politiker empfehlen, sondern wenn wir nach Gottes Wort und nach dem Heiligen Geist gehen, dann erleben wir solche Dinge, wenn wir auch in einer Zeit, wo alles so barmherzig und so tolerant ist, der Toleranzbegriff, der hat sich ja leider auch verschoben in den letzten Jahrzehnten bei Friedrich dem Großen. 1740 hieß noch Toleranz, ich lasse andere Meinungen stehen und sperre die Leute nicht ein, weil sie eine andere Meinung haben. Und heute ist es schon intolerant, wenn man eine feste Meinung hat und einen festen Standpunkt hat. Aber genau das gibt uns der Heilige Geist, die feste Meinung und den festen Stand, nicht? Und unser Herr sagt uns, dass er uns auf diese Zeit vorbereitet, dass es uns nicht gut gehen wird, dass wir uns nicht einleben. Wir sind für diese Welt und wir werden immer für diese Welt auch eine feindliche Macht sein, auch ein Ärgernis sein, so wie es im 1. Korintherbrief ja sehr deutlich auch immer wieder zu lesen ist. Wir werden als Betonköpfe und Ewiggestrige abgestempelt werden und damit müssen wir uns in der Jetztzeit abfinden. Wissen Sie, was zu mir mal ein katholischer Priester gesagt, ein ganz liberaler katholischer Priester, der hat zu mir gesagt, Sie sind der evangelische Ratzinger. Wir wissen ja, wer Ratzinger war, Papst Benedikt XVI. Ja, oder ist, der lebt ja noch. Und dann sagte ich zu ihm, danke für dieses große Lob. Wenn ich so bibeltreu und so treu meinem Heiland bin, wie der Ratzinger katholisch ist, das ist das größte Lob, was Sie mir sagen konnten. Er hat es aber anders gemeint. Sie sind der evangelische Ratzinger. Stur wie der Ratzinger, so hat er gemeint. Ja, ihr Lieben, damit müssen wir uns abfinden. Wie ist das denn anders, wenn so mancher 14-Jährige allein steht in seiner Familie und in der Schulklasse? Ich weiß, wie das war, allein zu stehen, nicht nur als Gläubiger, sondern auch als Behinderter, als Mann vom Land und mit anderem Dialekt und alles. Wenn einer so unter 14-Jährigen alleinstehend sich zu Jesus bekennt, wo alle anderen die Zeitschrift mit dem Titel Pfui lesen. Wissen Sie, was das ist? Die heißen Wirklichkeitsgegenteil, aber ich nenne sie immer Pfui, weil sie Pfui ist. Einfach mit dem, was sie da verkündigt und lehrt. Ich habe immer gesagt, wenn ich der Dr. Sommer gewesen wäre in der Bravo, da würden wahrscheinlich andere Antworten kommen, wenn die Fragen gestellt werden, die ja echt sind oft von den Jugendlichen. Das sind ja echte Fragen, die die Leute haben. Aber was bekommen sie oft für blödsinnige und antworten, die müssen ja so Antworten geben, dass sie das nächste Mal wieder die Zeitschrift kaufen. Ja, darum geht's ja, nicht um die Wahrheit. Ja. Oder wenn wir als Eheleute zu zweien allein sind, weil der eine an seinem Herrn Jesus festhält und der andere eben nicht. Und der eine geistlich mitgeht und der andere das nicht. Wie können wir das durchhalten, denn ohne den Geist Gottes? Oder wenn wir traurig sind, weil wir eben Jesus nicht sehen können. Und da sagt unser Herr, ich verlange nicht von euch, dass ihr diesen Kampf in eigener Regie führen müsst. Wie ich vorhin sagte, ich kann sie nicht bekehren, habe ich zu den Leuten gesagt. Er predigt keine Durchhalteparolen für die nächsten 2000 Jahre beim Abschied. Er verlangt kein Heldentum von uns, dass wir uns loben können. Wie gut sind wir doch, denn wir haben widerstanden. Er stellt uns seinen Heiligen Geist an die Seite. Und er nennt ihn mit dem griechischen Wort hier Paraklet. Para heißt nebendran, herbei, ja, Parallelstrukturen, paramilitärische Dinge und so weiter. Und Kaleo heißt rufen, einer, der von nebenher uns zuruft. Oder einer, den wir von nebenher rufen können. Beides ist richtig. Lateinisch, da wissen Sie sehr schnell, was gemeint ist. Parakaleo heißt, gibt einen Beruf auf Lateinisch, Advokat. Jemand, den ich heranrufe, wenn ich nicht mehr weiter weiß, weil ich mich im juristischen Dickicht der Gesetze nicht auskenne, da hole ich einen Rechtsanwalt und hole Rat bei diesem Rechtsanwalt. Paraklet, einer, der Hilfe herbeiruft, so wie kleine Kinder oft, wenn sie von Größeren angerufen werden und ältere Geschwister zu Hause haben, sage ich meinem großen Bruder. Das ist der Geist Gottes, der uns dann sachkundig vertritt vor dem Vater, vor Jesus, auch vor der Welt, die Weisheit gibt, Recht zu antworten, die Weisheit gibt, zu bekennen, die Weisheit gibt, zum Glauben. Das ist der Paraklet. Für Christen ist der Heilige Geist dieser Anwalt, der uns vertritt in dieser Welt. Aber nun sagt Jesus auch, für die Welt ist er eben kein Anwalt, ist er auch ein Anwalt, aber ein anderer Anwalt, der Staatsanwalt, der sie überführt von der Sünde. Ist eigentlich interessant, dass da nicht steht, der Heilige Geist, wie ich schon sagte, der versetzt die Leute in eine Hochstimmung, sondern da kommt zuerst, der überführt von der Sünde. Das ist das Erste, was hier genannt ist. Der sie anklagt, auch bei uns überführt von der Sünde. Paulus, der fromme Pharisäer, als Saulus gelebt vorher, in seinem zweitletzten Brief, im ersten Timotheusbrief, da beginnt er damit, dass er sagt, dass Jesus gekommen ist für die Sünder, unter welchen ich der Vornehmste bin. Und das heißt jetzt nicht, dass Paulus sagt, ich bin noch der Beste und die anderen sind schlimmere Sünder als ich, sondern ich bin der schlimmste Sünder, ich bin der erste Sünder, ich bin der vornehmste Sünder, also der ganz vorne dran ist unter den Sündern. Ist Ihnen, liebe Geschwister, schon einmal die Sünde sündig geworden? Damit beginnt der Heilige Geist, indem er Sünden aufdeckt, auch in unserem Leben, wo es bei uns nicht stimmt. Ludwig Hofacker hat es mal in einer Predigt gesagt, da geht's wie in diesen Junimorgen, wo es früh hell wird, bei einer Hausfrau. Morgens im Zwielicht, da sieht man bloß den ganz groben Dreck. Und je heller das es wird, desto mehr sieht man auch die Feinheiten. Und wenn dann die Sonne mittags ganz hell strahlt, wie vorgestern, dann sehen wir sogar den Staub in der Luft tanzen. Und so ist es mit unserem Leben. Da zeigt uns Jesus, wer wir sind, durch den Geist Gottes. Er ist sein Mittel. Und gleichzeitig aber gibt er uns Mut, so mutig, dass wir die Menschenfurcht verlieren und die Menschengefälligkeit verlieren. Das sind ja die zwei Gefahren für Christen, dass wir immer wieder schauen, was machen die anderen, um uns dann auch so zu verhalten. Und meistens machen wir dann das Schlechte, was die anderen vormachen. Oder die Menschenfurcht, dass wir Angst haben, was sagt der Chef, was sagt der und was sagt jener im Dorf, und sind wir dann isoliert und so weiter. Petrus konnte ein paar Wochen nach seiner Verleugnung vor dem ganzen Hohen Rat in Jerusalem diesen Ratsherren widersprechen. Und Sie wissen, was der Hohe Rat in Jerusalem war. Das war nicht ein kleines Amtsgericht in einer deutschen Kreisstadt, sondern das war die Gesamtvertretung von dem Juden der ganzen Welt. Und diesen konnte Petrus, der vorher seinen Herrn vor einer Magd verleugnet hat, jetzt auf einmal widersprechen, was die letzte Instanz war für alle Juden. Und mit diesem starken Beistand, da konnte er das. Er hatte ihn und wir haben ihn auch. Wie die Bertha Isselmann früher immer gesagt hat, Jesus und ich, wir zwei sind immer die größte Partei. Ja. Wir sind die Nullen, aber Jesus ist die Eins vorne dran. So kann man sagen. Die zweite Frage, wie wirkt der Heilige Geist? Jesus sagt nicht, der Heilige Geist wird sofort von allen verstanden und wir spüren das auch, wir fallen nach hinten um. Nach hinten fällt sowieso niemand um, der den Heiligen Geist empfängt, dann höchstens nach vorne. Und wir fallen dann höchstens auch auf die Knie vor Gott, ja, und wir lachen auch nicht blöd, wenn der Heilige Geist kommt. Da haben wir so einen dummen Film gesehen von über solche Gemeinden, wo dann einer plötzlich so blöd zu lachen oder so dumm zu babbeln, was keiner versteht, und geben das dann als Zungenrede aus. Also das steht da alles nicht, sondern da steht was ganz anderes auch nicht, dass wir seelisch ergriffen sind, wie wenn beim Fußball ein Tor fällt bei den Nationalspielen oder was wir sonst noch alles da an Phänomenen haben. Er sagt auch nicht, dass die Christen dann um den Altar herumrennen und tanzen und in Ekstase geraten, wie das manchmal im Alten Testament passierte. David tanzte ja vor der Lade, aber seine Frau hat ihn drüber verachtet. Auch das sollten wir wissen. Manche Christen glauben das so, aber der Heilige Geist weckt in uns eine Nüchternheit, nicht? Wort des Lebens, lautere Quelle. Der Geist führt ins Wort hinein. Der Geist führt in die Bibel hinein. Der macht uns die Heilstaten Gottes groß. Der erklärt uns die Bibel. Und er wirkt nüchtern. Und ich denke jetzt gerade in dieser Corona-Krise und Corona-Hysterie, da gab es ja zwei Möglichkeiten, ohne den Heiligen Geist zu reagieren. Die eine ist die, dass man furchtbare Angst hat und vor lauter Angst nicht mehr das Haus verlässt und vor lauter Angst, ich könnte es ja bekommen, viele Dinge nicht mehr tut, die man sonst getan hat. Das ist die eine Seite. Und auch viele in dieser Endzeit in einer Angst geleitet werden, was kommt da alles auf uns zu, an Verfolgung, an Bedrängnissen. Die Angst ist ein schlechter Ratgeber, immer. Ich habe mal zu meinem Zahnarzt gesagt, wissen Sie, ich habe so viel Arbeit gehabt, ich habe nicht mal Zeit gehabt, um Angst zu haben vor der Behandlung. Aber wenn ich sie gehabt hätte, der Termin wäre doch da gewesen am nächsten Tag. Trotz der Angst. Und die Wurzelbehandlung hätte stattgefunden, auch wenn ich gesagt habe, ich habe Angst, ja, und die Nacht nicht geschlafen hätte. Ihr Lieben, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Deshalb sagt 1. Johannes 4 auch, Furcht ist nicht in der Liebe. Da, wo Furcht ist, da ist keine Liebe, im Arbeitsverhältnis oder in einer Familie. Wenn man vor den Eltern Angst hat oder vor den Kindern, gibt auch Eltern, die vor den Kindern heutzutage Angst haben, da ist keine Liebe, da stimmt was nicht. Ja? Und das andere Extrem, das ist der Leichtsinn. Dass man sagt, ach, lass doch gehen, ich kriege kein Corona, mir passiert gar nichts. Ja? Oder egal, unser Herr ist gnädig, der nimmt mich an, ich kann machen, was ich will, macht alles nichts, gut, alles recht. Und der Herr kommt sowieso, ich muss mich gar nicht mit den Zeichen der Endzeit befassen, das interessiert gar nichts, nicht so wichtig. Und da gibt's nun die dritte Größe und das ist die Mitte und die heißt seid nüchtern. Wie oft lesen wir gerade in den Briefen des Paulus und Petrus seid nüchtern. In Verfolgungssituationen, wo der erste Petrusbrief schreibt, oder in Endzeitfragen, wenn wir wissen, der Herr kommt bald, da eben nicht den Kopf zu verlieren, sondern seid nüchtern. Und das gilt auch jetzt für diese Zeit, die unser Volk, die unser Land, die Welt praktisch fast, kann man sagen, durchlebt, dass wir da nüchtern sind. Gerade wir Christen nüchtern und Zuversicht ausstrahlen in dieser Zeit und diesen Zuversicht auch bezeugen. Interessanterweise gebraucht hier der Herr ein Wort aus der Rechtssprache, ja? Wenn er vom Überführen redet, der Heilige Geist überführt von der Sünde. Das sind Worte aus der Rechtssprache. Und ich habe immer erlebt in meinem ganzen Leben, dass Juristen, besonders Notare, die waren immer sehr nüchtern, sehr trocken sogar zuweilen. Juristen, die nicht emotional urteilen, sondern, wenn es gute Juristen sind, in Klammer gesagt, sondern ganz nüchtern nach Recht und Gesetz, so nüchtern wie ein nicht geständiger Verbrecher durch Indizien und Beweise und Zeugen überführt wird, so überführt uns der Heilige Geist zuallererst von der Sünde, dass wir nicht an Jesus glauben. Interessanterweise, da stehen zwei Dinge. Einmal steht nicht von den Sünden, wir würden sagen, er überführt uns von den Sünden. Und ich habe ja immer meine Berufsschüler gefragt, was ist eine Sünde? 18-Jährige. Und je nach Erziehung kamen da noch ein paar mehr oder weniger. Einer hat gesagt, töten ist eine Sünde. Und manche, die noch ein bisschen gesitteter erzogen waren, stehlen, Ehebruch kam auch noch da und dort, ja. Dann habe ich gesagt, das ist keine Sünde, das sei da verkehrt. Was Sie sagen als Pfarrer, das ist keine Sünde. Nein, sei das keine Sünde, das ist die Auswirkung von Sünde. Das ist die Frucht der Sünde. Das ist das, was folgt aus der Sünde. Sünde ist keine Tat, sondern die ist ein Zustand. Und da steht auch nicht, er überführt von der Sünde, dass Sie gestern ein Stück Kuchen zu viel gegessen haben. Oder er überführt von der Sünde, dass Sie eine Frau begehrlich angeschaut haben, die nicht ihre ist. Sondern er sagt, er überführt von der Sünde, dass Sie nicht an mich glauben. Das ist die eigentliche Sünde. Nicht zu glauben, im Unglauben zu sein, ohne den Heiligen Geist zu leben, in Sünde zu leben. Das heißt, getrennt von Gott zu leben. Das althoche deutsche Wort Sünde ist das Sund. Ja, das kennen wir noch. Stralsund ist eine deutsche Stadt und die Trennung von Meer und Wasser. Sund, ja, wo also gesondert wird, wo abgesondert wird. Und Adam hat sich abgesondert von Gott und Eva. Und das ist der Zustand, unter dem wir leiden und unter dem wir leben und unter dem wir ohne Jesus stehen. Und deshalb stehlen wir und morden wir und brechen die Ehe. Und deshalb machen wir diese Dinge, die alle so im Volk und landläufig unter Sünde zu verstehen sind, nicht? Ich habe als Kind mal Masern gehabt. gut überstanden, wie Sie sehen, aber da hat man natürlich den Arzt gerufen. Jetzt ist der Arzt nicht hergegangen, hat gesagt, oh, da sind lauter rote Punkte am Körper. Und dann hat er sein Puder geholt und da jeden einzelnen roten Punkt da eingepinselt und dann ist der verschwunden. Nein, so hat er es nicht gemacht. Der ist hergegangen und hat mir ein Medikament gegeben, das die Krankheit von innen heilt, ein Antibiotikum wahrscheinlich, was von innen her wirkt. Und wenn von innen her die Sache in Ordnung ist, dann kommen auch die roten Punkte im Laufe unseres Lebens dran. Und das ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Nicht? Sünde, da steht ein Wort, Hamartia in der Bibel, Zielverfehlung. Ich habe mein Ziel als Mensch verfehlt, wenn ich nicht mit Jesus lebe. Zielverfehlung, so wie ein Schuss, ein Pfeil neben der Zielscheibe landet. Ja. Und daneben ist nichts, da hat man es verfehlt, das Ziel. Und so haben wir unser Ziel verfehlt. Und weil wir das Ziel verfehlen ohne Jesus, etwas sein zum Lob seiner herrlichen Gnade, sagt der Epheserbrief, das ist unser Ziel. Das war unser Ziel, dafür ist Adam geschaffen worden von Gott. Und deshalb musste der zweite Adam kommen und musste da für uns sterben. Und darum entlarvt der Heilige Geist zuerst einmal mich, wer ich bin, Sünder, mit falscher Lebenseinstellung. Mit der Lebenseinstellung, ich bin der Schönste, der Beste, der Gescheiteste. Nicht jeder Wettkampf basiert da drauf, im Sport und überall. Jeder will der Erste sein. Und das geht dann weiter, nicht? Ich brauche ein größeres Auto wie der Nachbar und ich brauche einen moderneren Anzug wie der und so weiter und so fort. Und dann durchzieht das unser ganzes Leben. Und jetzt sagt der Heilige Geist, nein, du bist ein Sünder. Nüchtern an, liebe Geschwister, geht es nicht, wie das der Heilige Geist uns zuerst einmal enttäuschen muss, im buchstäblichen Sinne des Wortes, nämlich von der Täuschung befreien, dass wir eben nicht so gut sind, wie wir zu sein meinen. Und das falsche Bild, was ich von mir habe, das muss er zerbrechen. Gestern von mir eine neue Fotografie gesehen. Da bin ich erschrocken, wie alt das ich geworden bin. Ich habe von mir ein ganz anderes Bild. Ja, wenn ich die Schulkameraden treffe, dann sage ich, was soll ich bei diesen Opas und Omas, nicht? Und dabei bin ich selber ein Opa, ja, wenn ich da dabei stehe. Und da hat man dann ein falsches Bild oft von sich. Und so auch innerlich. Und das zerbricht der Heilige Geist. Der verabreicht nicht nur Beruhigungsmittel, so wie ein guter Arzt eben nicht nur, wenn ich zu ihm komme und da sage, Bauch zwickt mir und da an einer Stelle, das wird immer schmerzhafter und immer schlimmer, dann verabreicht er mir keine Tabletten und Spritzen, auch wenn das vielleicht bequemer wäre, sondern er schickt mich ins Krankenhaus zur Blinddarmoperation. Da muss ein Schnitt gemacht werden, da muss eine Körperverletzung stattfinden, da muss was raus. Ich kann das natürlich auch sein lassen. Er kann sagen, ach du armer Mensch, ich will dich nicht verletzen. Und von der Perspektive des Friedhofes aus, da sieht es dann natürlich ganz anders aus. Geschwister, und so will der Heilige Geist an uns arbeiten. Und die Sünde in dieser Welt, die besteht eben nicht im Lagerung von Atomwaffen, wie manche meinen, oder an anderen Dingen, die wir jetzt anführen könnten. Das ist nicht die Sünde. Wir haben da oft sehr falsche Begriffe. Nein, das ist die Trennung von Gott. Und diese Zielverfehlung, die deckt uns der Heilige Geist zuerst einmal auf. Und dann das Nächste, was der Heilige Geist tut, ich sagte es schon, er macht uns Jesus groß. Und wenn uns jemand begegnet, der sich als gläubig bezeichnet und der dann sagt, ja gut, ja, aber mit Jesus kann ich nicht viel anfangen. Dann wissen wir genau, da ist der Heilige Geist eben noch nicht am Arbeiten in einem solchen Menschen. Der führt immer ins Wort und führt immer zu Jesus, dass er auch von Jesus redet. Nicht nur Gott, sondern auch Jesus, wie ich vorhin sagte. Wir reden von Jesus, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und von Jesus als dem Christus, als dem Sohn Gottes. Und was jetzt noch genannt ist, der Heilige Geist überführt vom Gericht. Er sagt uns, der Teufel, der Fürst dieser Welt, er ist gerichtet. Er ist noch nicht tot, aber er ist gerichtet. Der Fürst dieser Welt, sagt Luther, so sau er sich stellt, tut er uns doch nichts, das macht er, ist gerecht. Und deshalb dürfen wir auch, nicht dass wir das suchen, Gemeinschaft mit dem Teufel. Mich hat mal einer gefragt, glauben Sie an den Teufel? Was meinen Sie, was ich geantwortet habe? Habe ich gesagt, nein. Ha, sind Sie ein Liberaler? Fragt mich, glauben Sie an den Teufel? Sage ich, nein. Sind Sie ein Liberaler? Habe ich gesagt, ich glaube nicht an den Teufel, ich glaube an Jesus Christus, aber ich glaube, dass es den Teufel gibt. Das ist was anderes. Ich glaube nicht an ihn, aber ich glaube, dass es ihn gibt und dass er sehr mächtig auch hier in dieser Welt, gerade in dieser letzten Zeit, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat, sagt die Offenbarung, dass er da am Wirken ist. Ja. Lassen Sie mich mal politisch mit etwas vergleichen aus unserer Geschichte. 1943, da war ja die Konferenz von Jalta. Und da haben unsere Kriegsgegner schon miteinander diskutiert, wie sie Deutschland aufteilen werden. Und in Deutschland hat man noch an den Endsieg geglaubt. Ja. Und die wussten schon, dass wir besiegt sind. Und so dürfen wir wissen, auch wenn der Teufel noch furchtbar gefährlich ist, und unsere Waffen, die waren furchtbar gefährlich, 1943 noch. Und die haben uns ernst genommen, die Alliierten. Und haben Angst vor uns gehabt, vor unseren gut ausgebildeten Soldaten, den tapferen Männern der Wehrmacht. Aber sie haben auf der anderen Seite auch gewusst, wir sind besiegt. Und wenn wir das auf den Teufel einmal übertragen, wir wissen, er ist gefährlich, ja. Er kann Menschen binden, versuchen, alles Mögliche. Aber er ist ein gerichteter Fürst dieser Welt. Und das zu wissen, haben wir anderen, die nicht glauben, voraus. Und jetzt sagt unser Wort noch was, unser Herr. Er wird das Gericht über die Welt. Ja, davon redet er auch, dass ein Gericht stattfinden wird. Und wir erleben die ersten Gerichte, das, was jetzt da kommt, Corona und so weiter. Vor allen Dingen, Sie haben es ja von Ihrem Pfarrer schon gehört, was da wirtschaftliche Folgen kommen werden. Und es stimmt, auch das ist ein Beginn dieser endzeitlichen Gerichte. Und wenn dann ein führender Mann der Kirche hinsteht und sagt zu den Leuten, ja, sei es der Gott der Gerichte, das ist nicht sein Gott. Ja, ich bin auch gefragt worden in dieser Corona-Zeit, ist das eine Strafe Gottes? Haben mich die Leute gefragt, ist das eine Strafe Gottes? Habe gesagt, Strafe Gottes ist es nicht, weil in der Bibel steht, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt, Jesaja 53. Aber es ist ein Gericht Gottes. Ein Gericht, das die Welt, Gerichte wollen ja immer auch rehabilitieren, wollen praktisch Strafe sühnen und rehabilitieren. Es ist ein Gericht Gottes, damit die Menschen merken, was sie alles Böses tun, auch in unserem Volk, wo 100.000 Kinder rund im Jahr abgetrieben werden, wo man die Schöpfungsordnung mit Füßen tritt, wo man praktisch wirtschaftlich uns gegen die Wand fährt, Und da gibt's ja auch einen Vers von Philipp Spitta über den Heiligen Geist. Und der wurde mir in diesen Tagen so wichtig, den wiederhole ich immer wieder. Gib uns Moses brünstiges Beten, voll Erbarmen und Geduld, wenn durch freches Übertreten unser Volk häuft Schuld auf Schuld. Aber jetzt kommt die andere Seite. Lass uns nicht mit kaltem Herzen unter den Verlorenen stehen. Nein, mit pro Moses brünstigen Schmerzen für sie seufzen, bitten, flehen. Das ist unsere Haltung, auch in dieser Krise jetzt, dass wir gleichzeitig wissen, sie ist ein Gericht. Ja, und wenn dieser Kirchenführer sagt, das wäre nicht sein Gott, der Gott der Gerichte, da muss er sich von der Bibel verabschieden, denn der Gott der Gerichte ist der Gott der Sintflut, ist der Gott, der Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt hat, ist der Gott, der auch die Verfolgung der Gemeinde Christi überwacht hat, denn ein Kennzeichen der altreformierten Kirche war ein Kennzeichen der Gemeinde auch die Verfolgung. Und wo eine Gemeinde nicht verfolgt ist, da stimmt etwas nicht. Und er sagt, das ist nicht sein Gott. Ihr Lieben, dann wissen wir, was der Mann für einen Gott hat, wenn er sowas sagt. Und er wird vor dem Gott einmal, den er nicht haben will, auch sein Leben, sein Amt und seine Verkündigung zu verantworten haben. Das ist sicher. Und das Dritte, das Letzte wollen wir noch kurz betrachten. Was lehrt der Heilige Geist? Er lehrt uns in alle Wahrheit, nicht nur in Teilwahrheiten, nicht nur in bestimmte Aspekte. Zum Beispiel wird ja heute immer auseinandergerissen, Jesus und Paulus. Das hören wir sehr oft, auch in ganz frommen Gemeinden. Ich glaube an Jesus, was der gesagt hat, der Bergpredigt, ja, aber Paulus ist ja nur eine Auslegung. Ja? Nein, liebe Geschwister, wir müssen das prophetische Wort lesen. Paulus sagt einmal sehr deutlich, mir ist es gegeben, das Evangelium zu seinem Höhepunkt oder zu seinem Spitzenpunkt, zum höchsten Punkt zu bringen oder zum tiefsten Punkt. Paulus ist noch mehr als Jesus. Durch ihn redet der erhöhte Christus zu den Gemeinden. Bei Jesus war es so, er hat gesagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel in den drei Evangelien. Aber beim Paulus, da redet der erhöhte Christus. Das ist noch viel wichtiger. Und wenn er mal je manche Dinge abhandelt, dann sagt er, hier habe ich kein Wort des Herrn. Das sagt er dann sehr deutlich. Aber Paulus wusste mehr oder hat mehr geoffenbart. Die Geheimnisse, die er alle erwähnt, können Sie mal nachlesen, kann ich nicht mehr bringen. Die er alle bringt, die ihm geoffenbart worden sind. Das ist wunderbar. Und das ist viel mehr, als hier Jesus dem Volk Israel als Lehrer Israels in seiner menschlichen Gestalt sagen konnte. Nicht? Paulus wusste mehr als der irdische Jesus gesagt hat, Jesus wusste mehr als Johannes der Täufer, Johannes wusste mehr als Jesaja wusste mehr als Mose wusste mehr als Noah. Und so können wir diese fortschreitende Offenbarung in der Schrift sehen. Und bei Jesus heißt es, der Geist wird euch in die alle Wahrheit hineinleiten, alle heilsgeschichtlichen Wahrheiten. Das ist etwas Wunderbares. Und deshalb kann die Offenbarung sagen, wer dazu tun wird, dem wird Gott dazu tun von den Plagen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wer davon wegtut, dem wird wegtun Gott seinen Teil des Lebens. Ja? Wir haben heute als Christen Gottes Geist. Damals war er noch nicht ausgegossen, als Jesus die Abschiedsreden gehalten hat. Und diesen Geist brauchen wir, damit wir die Pläne Gottes verstehen. Wir können eine Bibel kaufen ohne Geist Gottes, es geht alles. Aber verstehen werden Sie sie richtig nur mit diesem Lehrmeister. Der ist der Übersetzer, der uns in die Zusammenhänge der Schrift hineinführt. Ganz still und leise, ohne großen Krach, auch in unserem Leben. Er lehrt die Leute, die gelehrt sein wollen, ohne Indoktrination und ohne Propaganda, wie ein stiller Begleiter ist. Er ist wie ein Pädagoge. der Jesus verstehen lehrt und zu anderen Christen führt, der auch Grenzen niederreißt. Die Grenzen zwischen Alt und Jung, zwischen Mann und Frau, zwischen Völkern, Konfessionen, aber auch Grenzen aufrichtet. Nicht zwischen denen, die gerettet sind und denen, die weiter in der Sünde leben. Und da geht's dann in mancher Familie wie beim Fußball 1:3 und 2:4. Das gibt's, solche Familien. Der Geist Gottes lehrt, dass unsere Welt vergehen wird und die Gemeinde auch immer Verfolgung leiden wird. Und es hier keine heile Welt geben wird, auch wenn wir sie wünschen. Er lehrt, dass wir von Gott geschaffen sind und nicht das Produkt einer Entwicklung, dass die Bibel Gottes Wort ist und wie sie Jesus auch wörtlich genommen hat, so dürfen wir sie auch wörtlich nehmen, nicht als ein Buch der Weltliteratur. Und dass wir uns an diesem Wort orientieren und nicht allein an unserem Gewissen und dem, was die Leute sagen oder das Gefühl sagt oder Stimmen aus dem Jenseits sagen. Er zeigt uns die Wege Gottes und macht uns nicht weiß, wie es manche heute sagen, dass der Weg das Ziel wäre. Das ist ein Unsinn, sondern der Weg führt zum Ziel, wenn er der richtige Weg ist. Freuen wir uns an diesem Geist für die Zeit, in der Jesus körperlich nicht unter uns ist. So wie ich mich damals über den Zettel gefreut habe, den die Mutter hingelegt hat, wenn wir nicht da sind, bitte beachtet das und das und das, um so viel Uhr machst du die Rollläden zu und. Und vor allen Dingen der Oma, dass ihr die frische Wäsche hinlegen am Samstag und so weiter. Wenn Jesus wieder da ist, wenn er zur Entrückung seiner Gemeinde kommen wird, dann ist er selbst wieder unter uns. Dann brauchen wir nicht mehr den Geist Gottes, der uns auf ihn weist, der nicht selbst weg ist, sondern auf Jesus weist und auf den Vater und für uns Beistand ist in einer Zeit, in der Jesus nicht unter uns ist. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, du unser Heiland, Herr und Retter, wir danken dir, dass du uns und schon deine Jünger nicht allein lässt, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist gibst. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir hören auf diesen Geist, dass wir ihn immer wieder befragen, so wie man einen Rechtsanwalt befragt, so wie man einen Ratgeber befragt. Hilf uns, dass wir diesen Geist unter uns haben, der dich groß macht, der uns Mut gibt, wenn wir in die Menschenfurcht hineingeraten wollen oder wenn die Angst vor der Zukunft und vor dem, was noch kommen wird, groß und mächtig in uns wird, da gib uns deinen Heiligen Geist. Gib uns deinen Geist, der uns dein Wort richtig verstehen lässt, dass wir es nicht verdrehen und falsch anwenden und aus dem Zusammenhang reißen, sondern bei dir bleiben, auch an dem, was du uns gesagt hast. Und hilf, dass wir auch unsere Beurteilungen von Menschen, von Situationen um uns herum, dass wir da immer uns von deinem Geist leiten lassen, bis an den Tag, wo du deine Gemeinde holen wirst. Lass uns auf dieses Ereignis auch hin leben und uns hin freuen. Wir danken dir dafür. Amen.